Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Heute mit Katja Weber. Herzlich willkommen zu einem Vortrag, der nicht gerade unterkomplex ist oder, wie der Redner sagen würde, der aus einer vermeintlichen Lösung ein Problem macht.
Das Gericht will keine Parteien verbieten. Das ist eine Rolle, die dem Bundesverfassungsgericht irgendwie unheimlich ist. Und das ist, glaube ich, der Kern der ganzen Regelung der Werfen Demokratie und das legitimatorische Kernproblem. Das, was wir da machen, wenn wir eine Partei verbieten, wenn wir einen Verein verbieten oder wenn wir einer Person Grundrechte aberkennen, ist etwas, in dem wir im Prinzip legales Handeln sanktionieren. Es geht nicht darum zu sagen, wir sind eine Ordnung, eine Partei verstößt gegen diese Ordnung, die Partei wird verboten, sondern es geht darum zu sagen, wir haben eine Ordnung, eine Partei verstößt gegen diese Ordnung. Was ist die richtige politische Strategie gegen diese Partei? Und eine Möglichkeit ist es, ein Parteiverbotsverfahren anzustrengen. Man muss manchmal den Mumm haben, es zu tun, und manchmal die Weisheit haben, es zu lassen.
Das mit dem Mumm und der Weisheit ist dann auch schon der einzige kurze, bündige Merksatz in diesem Hörsaal. Denn alles andere, die Güterabwägung, die der Verfassungsrechtler Christoph Möllers hier gleich treffen wird, die Urteile, die er kommentiert, die Instanzen, die maßgeblich sind bei so einem Parteiverbotsverfahren, das alles ist komplex und ziemlich vielschichtig. Will sagen, eine knackige Aussage aller so und so wird's gemacht, gibt's hier und heute nicht zu holen. Aber es gibt informierte Einordnung hier im Hörsaal, die auch Nicht-Juristinnen wie mir hilft zu durchdringen, wie voraussetzungsreich ein Parteiverbotsverfahren gegen die AfD wäre. Wobei sich Christoph Möllers hier gar nicht zuerst und vor allen Dingen mit der AfD befasst in seinem Vortrag. Er erläutert uns gleich die Geschichte der Parteiverbote in der Bundesrepublik Deutschland, also die Geschichte der erfolgten Verbote, die Geschichte der gescheiterten Anstrengungen und die jeweiligen Begründungen dazu. Er selbst ist auch Teil dieser deutschen Parteiverbotsgeschichte. Er war Akteur. Und zwar als Prozessbevollmächtigter des Bundesrats im NPD-Verbotsverfahren zwischen 2013 und 2017 war das. Er sucht, so könnte man auch sagen, als Rechtswissenschaftler den Abgleich mit der Realität um ihn herum. Seit 2009 hat er den Lehrstuhl für öffentliches Recht und Rechtsphilosophie inne an der Humboldt-Universität zu Berlin. Für seine Arbeit und seine Veröffentlichungen hat er schon jede Menge Auszeichnungen erhalten. Ich will hier nur mal den Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft aus dem Jahr 2016 hervorheben. Seinen Vortrag mit dem Titel »Rechtliche und politische Bedingungen eines Parteiverbotsverfahrens« hat er am 23. November 2023 gehalten, und zwar im Rahmen der Ringvorlesung »Rechtsextremismus und Justiz« an der Humboldt-Universität zu Berlin. Diese Ringvorlesung findet statt in Kooperation von »Gesicht zeigen«, dem Arbeitskreis kritischer JuristInnen und der Projektgruppe Rechtsextremismus und Recht der Humboldt-Universität zu Berlin unter der Schirmherrschaft von Professor Martin Heger. Christoph Möllers beginnt seinen Vortrag mit Erwartungsmanagement. Sein Plan, das zahlreich gekommene Publikum enttäuschen.
Ja, meine Damen und Herren, herzlichen Dank für die Einladung. Es ist erschlagen, wie viele Leute gekommen sind. Nach meiner Erfahrung, wenn ein Wissenschaftler einen Vortrag hält und es kommen mehr als 20 Leute, dann ist das Interesse an dem Vortrag oft kein wissenschaftliches. Das sage ich nicht als Kritik, sondern einfach der Erfahrung, dass man sozusagen natürlich Leute eigentlich nicht unbedingt mit Differenzierung mobilisiert, sondern vielleicht eher mit ja sowas wie Bestätigung ihrer Überzeugung oder politischer Erbauung oder moralischer Festigung oder so. Ich sage das gleich, weil ich auch glaube, dass ein guter Vortrag, vor allem auch ein guter wissenschaftlicher Vortrag, im weitesten Sinne immer eigentlich das Publikum enttäuschen muss. Weil solche Enttäuschungen eigentlich die Art sind, wie Wissenschaft belehrt, nämlich indem sie die eigenen, indem sie sozusagen Erwartungen enttäuscht, indem sie ausdifferenziert, ambivalent macht, mit Differenzierung versieht, irgendwie aus einer Lösung ein Problem macht, sozusagen. Und in gewisser Weise mache ich heute Abend auch aus einer Lösung ein Problem. Und Sie werden also, wenn Sie sagen, darauf warten, von mir zu hören, ob man die AfD verbieten kann oder verbieten soll, werden Sie wahrscheinlich von mir keine richtige Antwort heute kriegen. Aber Sie kriegen zu ihrer eigenen, aber sie werden selber vielleicht in der Lage sein, eine bessere Antwort für sich darauf zu geben, weil sie einfach ein bisschen informierter sind. Das wäre das Ziel des Vortrags. Ich werde sagen, habe ein kleines Programm. Ich werde am Anfang ein bisschen was zur Geschichte der Parteiverbotsverfahren und des Tatbestands sagen, dann was zu dem Tatbestand selber. Und ich weiß, es ist einfach eine juristische Vorlesung, die Sie hier kriegen. Das handelt man sich ein, wenn man einen Juraprofessor einlädt zu dem Thema. Dann werde ich was zum Verfahren sagen. Das ist, glaube ich, nochmal etwas, wovon man gar nicht so viel weiß. Und am Ende können wir dann nochmal so ein bisschen nachdenken über die Sinnhaftigkeit des Verfahrens als solchen, beziehungsweise über die politische Lage, in der das heutzutage stattfinden könnte. Und so gucken, wie man das eigentlich so situiert. Die Geschichte des Parteiverbotsverfahrens ist natürlich erstmal eine Geschichte einer vermeintlichen Lehre aus dem Scheitern der Weimarer Republik und der Überzeugung der Mütter und Väter des Grundgesetzes, dass man irgendwie mit der Erfahrung des Jahres 1933 anders umgehen muss, als es vielleicht die Weimarer Reichsverfassung selber konnte. Dabei ist auch klar, dass die Väter und Mütter des Grundgesetzes schon irgendwie, glaube ich, denen schon klar war, dass erstens mal die Weimarer Reichsverfassung oder die Weimarer Reichsverfassungspraxis gar keine unbedingt wehrlose Praxis war. Es gab eine Menge an Verfassungsschutz in der Weimarer Republik. Es gab eine Menge an Republikschutz, wie das damals hieß, Maßnahmen. Also es war durchaus nicht so, dass die Weimarer Republik einfach sozusagen hilflos vor der NSDAP oder auch vor der KPD stand, sondern sie haben schon was gemacht. Und es war auch nicht so, dass die Väter und Mütter des Grundgesetzes geglaubt hätten, man könne mit Normen politische Entwicklungen unbedingt aufhalten. Aber umgekehrt war ihnen, glaube ich, auch deutlich, dass man sagen, jedenfalls nach der Erfahrung des Jahres 1933, wie man sie auch deutete, nicht wahr, war das eigentlich eine legale Machtergreifung? Was war da eigentlich sozusagen am Werk? Das waren hoch umstrittene Fragen, zumal 1948, 1949, das sind gewisserweise bis heute umstrittene Fragen, dass man sagen, mit der Erfahrung des Jahres 1933 irgendwie jedenfalls offensiv umgehen müsse. Und umso mehr natürlich in einer Verfassung, in der man politischen Parteien halt zum ersten Mal und auch durchaus auch innovativ im internationalen Verfassungsvergleich zum ersten Mal politischen Parteien halt auch irgendwie eine tragende Rolle gab, nicht? Also die Parteien erstmal überhaupt in die Verfassung schrieb und sie für wichtig erachtete. Insofern war klar, dass man irgendwie wenn man die Parteien aufwertete, wenn man irgendwie mit dem Verfahren, der Erfahrung des Jahres 1933 was machen wollte, man irgendwie sozusagen beides auch verbinden musste. Und diese Verbindung bestand dann halt darin zu sagen, wir bauen generell erstmal ein Modell des Verfassungsschutzes in die Verfassung ein. Und dieses Modell enthält, was Parteien angeht, hat auch nochmal zwei sehr spezifische Regelungen, nämlich das Gebot, dass Parteien intern demokratisch organisiert werden muss und das Gebot, dass Parteien verboten werden können. Ob die Autoren im Parlamentarischen Rat wirklich daran glaubten, dass das Problem der Machtergreifung einer autoritären oder totalitären Bewegung löst, das ist nicht so ganz klar. Ich glaube es noch nicht mal unbedingt. Aber sie haben jedenfalls mit viel Pathos vertreten, was man, glaube ich, heute auch immer noch vertreten kann, zu sagen, naja, aber jedenfalls muss es irgendwie sowas geben wie einen symbolischen Bruch oder die Möglichkeit dazu. Es muss irgendwie sowas geben wie eine Auseinandersetzung mit einer drohenden Machtergreifung. Es muss irgendwas geben, wo das Recht zumindest mal anzeigt, dass hier ein Problem liegt, auch wenn es vielleicht politisch dann machtlos ist, diese Anzeige auch wirklich durchzusetzen. Relativ früh, und das war, glaube ich, für alle Beteiligten auch eher erstaunlich, gab es dann auch gleich den ersten Fall. Der erste Fall war die Sozialistische Reichspartei, die SRP, im zweiten Band der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Es hatte sich schon bald nach dem im Grunde so moralischen Schock der Kapitulation und der Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit, der ja sozusagen erstmal relativ kurz hielt. Ich meine, man beschreibt das immer so in der Zeitgeschichte, dass so 76, 47, 48 immer die Leute auch noch so ein bisschen von dem eigenen Unheil vielleicht beeindruckt sind, doch relativ schnell dann auch wieder sozusagen neonazistische bzw. altnazistische Bewegungen etabliert. Es gibt eine unglaubliche, wenn Sie die Entscheidung reingucken, es gibt eine unglaubliche Fülle an solchen Parteien. Also nicht so, dass das nur eine gegeben hätte, aber die Sozialistische Reichspartei gewinnt gleich bei zwei Landtagswahlen. In Niedersachsen gewinnt sie sogar 11% und landet dann auch noch mit zwei Abgeordneten im Bundestag. Und man ist auf einmal so weit zu sagen, naja, irgendwas muss hier unternommen werden und es wird ein Parteiverbotsverfahren angestrengt. Diese Entscheidung ist heute nicht mehr so richtig berühmt, weil sie eigentlich sich relativ einfach machen kann, indem sie ganz überzeugend nachweist, dass das, was sie davor haben, irgendwie eine relativ schmucklose Kontinuität zur NSDAP ist. Dieselben Leute, dieselben Programme, derselbe Größenwahn, dieselbe Diktion. Das wird alles so ein bisschen runtergeorgelt in der Entscheidung. Es sind sogar Listen mit Mitgliedern. Mitglied A war früher mal Sturmbannführer, Mitglied B war früher beim Reichsfrauenbund und so weiter und so fort. Und man kriegt dann im Grunde so etwas wie eine Kontinuitätsgeschichte und dann wird die Partei verboten. Da passiert nicht richtig viel. Viel repräsentativer und eigentlich auch eher sozusagen das, was man wahrscheinlich vor Augen hatte, wenn man im Jahr 1948, 1949 Angst vor einem Umsturz hatte, war dann das zweite Verfahren, das Verfahren zum Verbot der KPD. Denn man muss sich erstmal klar machen, im Kontext des Jahres 1949, des Inkrafttreten des Grundgesetzes, ist die, sagen, die dominante Befürchtung, was das Ende einer freiheitlichen Ordnung eingehen kann, eigentlich keine nationalsozialistische Machtergreifung, sondern irgendwie die Übernahme durch den Kommunismus. Das ist also in der Adenauerzeit, aber auch durchaus bei Nicht-CDU-Wählerinnen und Wählern relativ klar das eigentlich dominante Problem. Und die KPD ist dann in gewisser Weise der, sagen, die Ausgeburt dieser Bedrohung im westdeutschen Parteiensystem. Das KPD-Urteil ist deswegen interessant, weil es in gewisser Weise so ein paar Dinge schon vorscheinen lässt, mit denen wir heute auch immer noch konfrontiert werden. Es gibt so ein paar interessante Kontinuitäten. Das erste ist, dass das KPD-Verfahren natürlich in gewisser Weise aus politischen Opportunitätsgründen gemacht wurde. Also niemand in der Bundesregierung hat wirklich daran geglaubt, dass die KPD eine Bedrohung für die Bundesrepublik gewesen war, sondern man hat damit im Grunde ein Zeichen setzen wollen, irgendwie ein antikommunistisches Zeichen der Illegalisierung von Kommunisten für eine Partei, die damals schon ziemlich im Niedergang war, ziemlich mickrig war und nicht wirklich viel ausgerichtet hat. Das Zweite, was ich damals schon zeigte, und das ist auch eine Kontinuität, die wir wirklich sehr gut noch bis zum Jahr 2015 beobachten können, ist, dass das Gericht selbst das Verfahren eigentlich nicht mag. Das Gericht will keine Parteien verbieten grundsätzlich. Das ist eine Rolle, die dem Bundesverfassungsgericht irgendwie unheimlich ist. Es ist sozusagen, ansonsten ist das verfassungsgerichtliche Kontrolle, ist die Kontrolle von Staatsakten anderer Organe, die sozusagen nochmal geprüft werden. Im Parteiverbotsverfahren verbietet das Gericht konstitutiv eine Partei, ohne dass irgendjemand anders vorher was gemacht hätte. Und gibt damit dem Gericht eigentlich eine freiheitsentziehende Rolle. Das wollen die eigentlich nicht. Und entsprechend haben sie vor dem Parteiverbotsverfahren der KPD sagen, versucht, Adenauer und die Bundesregierung davon abzubringen, den Antrag zu stellen. Das hat sich 60 Jahre später dann auch nochmal wiederholt tatsächlich. Also man ruft tatsächlich in Bonn an und sagt, lass das doch mal hier, wir haben keine Lust dazu, ist alles so schwierig, ist doch gar nicht nötig, erspart uns doch bitte dieses Verfahren. Adenauer erhört sie nicht, sondern stellt den Antrag. Und dann gibt es eine dritte Kontinuität, die sich zeigen wird, nämlich tatsächlich die Frage, dass wir es dann auf einmal mit einem Verfahren zu tun haben, und darauf werde ich hinterher nochmal zurückkommen, das unglaublich sachverhaltsintensiv ist, bei dem man erstmal überhaupt eine unglaubliche Menge an Informationen verarbeiten muss, weil das das einzige Verfahren ist, grosso modo das einzige Verfahren, in dem das Bundesverfassungsgericht halt erste Instanz und Sachverhaltsermittlerinstanz zugleich ist. Es werden irgendwie sowas wie 50 Verhandlungstage angesetzt. Die haben 50 Tage, in denen die da verhandeln. Zum Vergleich, heute haben wir maximal 3 und das ist schon eher hochgegriffen, wenn wir überhaupt eine mündliche Verhandlung haben. Und in 50 Verhandlungstagen wird dem Bundesverfassungsgericht ein Fall vorgetragen, der teilweise, und das ist auch beim SRB-Verfahren schon der Fall gewesen, durch Informationen gedeckt wird, die durch Beschlagnahmungen erfolgt sind, die das Gericht selber angeordnet hat. Das würde heute nicht mehr so passieren. Das heißt, wir haben hier tatsächlich so eine Art Strafprozess mit vorherigem Beschlagnahmungsverfahren, in dem dann das Gericht die Sache aufarbeitet. Was dabei herauskommt, ist dann das Verbot der KPD, die Feststellung, dass mit dem Verbot der Partei auch die Mandate wegfallen, was so nicht geregelt war, und eine bis vor ein paar Jahren mit Abstand längste Entscheidung, das wahrscheinlich bis zum MPD-2-Verfahren sogar, mit Abstand längste Entscheidung in der Geschichte des Bundesverfassungsgerichts, die sagen, Seiten und Seiten und Seiten lang uns über die kommunistische Ideologie seit Karl Marx aufklärt und über die rote Gefahr und über dieses und jenes. Also wirklich ein riesiger Besinnungsaufsatz, ein Essay eigentlich, der dann aber auch gleichzeitig, und da werde ich nachher nochmal drauf zurückkommen, versucht in gewisser Weise aus der Tatbestandigkeit dann irgendwie auch was Handhabbares zu machen. Und damit endet eigentlich erstmal die Geschichte des Parteiverbotsverfahrens für eine relativ lange Zeit. Ich war nämlich für fast 50 Jahre, bis dann in der rot-grünen Ära der frühen 2000er Jahre das erste Mal der Versuch unternommen wird, die NPD zu verbieten. Die NPD der 2000er und 2010er Jahre ist eine Partei, die erst einmal auch tatsächlich schon mehrere Blüten erlebt hat. Die NPD ist 1964 gegründet worden, hatte dann in den 60er Jahren schon erste Erfolge, war kurz davor, in den Bundestag einzuziehen, 1968, das muss man sich schon auch immer noch mal klar machen. Also die waren schon relativ weit, ist dann irgendwie in größere Krisen geraten und kam dann wiederum auch, das ist etwas, was wir jetzt auch wieder beobachten können, wiederum mit der Wiedervereinigung auch wieder auf den Plan, vor allem in Ostdeutschland, und ist in Ostdeutschland dann auch irgendwie in einige Landtage eingezogen, immer so auf und ab, und hat dort eine parlamentarische Präsenz gewonnen. Das erste NPD-Verbotsverfahren ist, die kennen Sie Geschichte wahrscheinlich, die ist auch diese Geschichte hat sozusagen ihre Fortsetzung, ist bis heute relevant, dann letztlich daran gescheitert, dass das Gericht nicht in der Lage war, zu erkennen, wie viele V-Leute der Verfassungsschutzämter eigentlich hinter den Dokumenten stecken, die die Bundesregierung zum Beleg der Verfassungsfeindlichkeit der NPD dem Gericht vorgelegt hat. Also es war irgendwie so ein kleiner Justizskandal oder nachrichtendienstlicher Skandal, dass man im Grunde überhaupt nicht daran gedacht hat. Und ich glaube, es war wirklich auch ziemlich amateurhaft. Man weiß es immer nicht. Also bei Verfassungsschutzämtern weiß man nie, ob es böser Wille ist oder nicht. Es ist sehr schwierig. Aber jedenfalls war es tatsächlich so, dass der Gedanke, dass man sozusagen natürlich, wenn man eine Partei nachrichtendienstlich überwacht, man irgendwie sehen muss, dass das Gegenüber, was man da beschreibt, irgendwie was anderes ist als die Behörde, die das Gegenüber beobachtet, um irgendwie der Partei irgendwas zuzurechnen zu können, ja eigentlich einerseits sehr naheliegend ist, nicht wahr? Aber andererseits etwas, mit dem man noch nie irgendwie operiert hatte. Und das hängt natürlich auch damit zusammen wiederum, und das ist ein Thema, das uns in dem Vortrag immer wieder begleiten wird, dass wir in der Tat eigentlich kein Beweisrecht, nicht wahr? Also keine Regeln dafür haben, wie Informationen in das Verfahren eingeführt wird. Das Bundesverfassungsgesetz sagt dazu nichts. Sodass wir eigentlich auch nicht genau wissen, wie man das eigentlich macht, einen Sachverhalt dieser Art vor dem Gericht vorzutragen. Und das ist bis heute tatsächlich eine nicht völlig geklärte Frage. Das scheiterte dann letztlich daran, dass drei Richter gesagt haben, wir machen nicht mehr mit, man braucht für ein Parteiverbot eine überqualifizierte Mehrheit. Drei Richterinnen und Richter haben tatsächlich eine Sperrminorität und damit sozusagen eine der größten Blamagen eigentlich der Geschichte auch des Bundesinnenministeriums, das Verfahren verreckt wurde. Der zuständige Abteilungsleiter wurde in einstweiligen Ruhestand gesetzt. Das Zittern in der Behörde konnte man noch 10 Jahre später irgendwie spüren, wenn über Parteiverbotsverfahren geredet hat, dass es ganz, ganz gefährlich ist, hier kann alles schiefgehen. Und dieses Zittern konsolidierte dann in gewisser Weise auch, oder begleitet dann in gewisser Weise auch dann das zweite Parteiverbotsverfahren. Dieses zweite Parteiverbotsverfahren hatte sicherlich unterschiedliche politische Motive, über die ich gar nicht so richtig spekulieren würde. Aber es geschah jedenfalls zu einem Zeitpunkt, in dem die NPD in zwei Landtagen saß, nicht wahr, in Mecklenburg-Vorpommern und in Sachsen, kurz davor war, in Brandenburg einzuziehen und im Grunde jedenfalls in ostdeutschen Ländern eine relativ hohe, sagen, politische, aber eben auch genuin parlamentarische Präsenz hatte, aber durchaus auch eine Präsenz auf der Straße. Das kann man schon so sagen. Also für die spielte das schon eine gewisse Rolle. Und das dieses Parteiverbotsverfahren wiederum hatte dann auch sozusagen im Grunde sehr viel damit zu tun, dass die Politik, die die NPD hier machte, letztlich eben eine lokale und regionale oder eine landesbezogene Politik war. Das erkannte man auch daran, dass sich für das Verbotsverfahren eigentlich gar keine politischen Mehrheiten finden ließ. Der Bundestag hat sich an dem Verfahren nicht beteiligt, die Bundesregierung hat sich hier an dem Verfahren nicht beteiligt, sondern dass es letztlich vom Bundesrat betrieben wurde, weil der Leidensdruck parlamentarischer Präsenz, der Leidensdruck, der durch flagrante antisemitische Bemerkungen im Sächsischen Landtag oder durch sonst was irgendwie hervorgerufen wurde, eigentlich vor allem in den Ländern gespürt wurde. Das war ganz interessant zu sehen, dass also sehr viele, auch durchaus verständliche Kritik daran, dieses Verfahren anzustrengen, gerade auch von Bundespolitikerinnen und Bundespolitikern kam, zum Beispiel vom damaligen Bundestagspräsidenten, sehr stark auch immer so zu sagen, naja, so wichtig ist das ja alles auch nicht und irgendwie ist das doch alles sehr weit weg, was natürlich irgendwie ganz anders klang, wenn man mit einem sächsischen Minister sprach oder mit einem mecklenburg-vorpommerischen Bürgermeister, der sozusagen so eine relativ alltägliche Konfrontation damit hatte. Gleichzeitig auch sehr interessant, wenn man daran natürlich sieht, irgendwie wie weit die Lokalität und die Föderalität der bundesdeutschen Politik, der irgendwie dann im Verfahren irgendwie auch abgebildet werden kann, aber gleichzeitig dann auch das Verfahren immer einen sehr schweren Stand hatte, einfach bundespolitisch. Also eigentlich, wenn man die Presse las, war das eigentlich ein unbeliebtes Verfahren. Nichtsdestotrotz wurde das Verfahren dann begonnen und das Ganze vor dem Hintergrund tatsächlich natürlich auch der Erfahrung mit dem ersten NPD-Verbotsverfahren und diesem Schock, den man erlebte, dass man sozusagen nicht in der Lage gewesen war, ein rechtsstaatliches Verfahren überhaupt erstmal anzustrengen. Der größte Teil der Vorbereitung des Antrags, des ersten NPD-Verbotsverfahrensantrags, ging dann tatsächlich auch im Grunde daran, so eine Verfahrenssicherung zu gewährleisten. Das hieß was? Das hieß, dass man bei jedem zitierten, also bei jeder zitierten Angabe, die man hatte, also das hat die NPD hier gesagt, an rassistischer oder menschenverachtender sonstiger Äußerungen, sicherstellen musste, dass sie von jemandem kam, der sozusagen nichts mit dem Verfassungsschutz zu tun hatte. Das wurde dadurch sichergestellt, dass sozusagen die V-Leute aus den Vorständen und den Führungsgremien der Partei abgezogen werden mussten. Und drittens musste sichergestellt werden, dass auch gar nichts, aber auch gar nichts über die sozusagen Tätigkeiten der Anwälte, sozusagen der rechtsstaatlichen Vertreter der Partei irgendwie polizeilich oder nachrichtendienstlich verarbeitet werden konnte. Und das ist eine super aufwendige Sache. Man kann davon halten, was man will. Aber es ist jedenfalls klar, sie erforderte im Grunde eine umfängliche Dokumentation, Testate von Polizeibehörden, Landesämtern, Bundesämtern, dem Zollkriminaldienst, also von allen möglichen, die dann sozusagen gesammelt werden musste, Überprüfung dieser Praktiken, Meldungen, wenn was schiefgegangen war und so weiter und so fort, die eigentlich sozusagen den eigentlichen Aufwand dieses ganzen Verfahrens begründet haben. Das Verfahren dauerte 4 Jahre und innerhalb dieser 4 Jahre passierte was natürlich? Innerhalb dieser 4 Jahre, das Verfahren begann im Grunde 2013, die NPD sitzt in 2 Landtagen, die NPD erreicht 4,8% im sächsischen Landtagswahl, aber schon in einem Moment, in dem was passiert, der Aufstieg der AfD. Und mit dem Aufstieg der AfD, das kann man glaube ich schon so sagen, die Konsumierung, das Verschlucken der NPD innerhalb der AfD und der komplette Bedeutungsverlust der AfD. Also die Partei, über die 2013 der Antrag gestellt wurde, war halt doch eine andere Partei als die Partei, über die 2017 ein Urteil gefällt wurde. Nämlich das Urteil zu sagen, sie ist verfassungsfeindlich, aber sie ist dann doch nicht relevant genug. Ich komme darauf gleich zurück, um verboten zu werden. Das ist ein interessantes Problem. Das könnten Sie vielleicht, wenn Sie mal allgemeines Verwaltungsrecht gehört haben. Was ist eigentlich sozusagen der maßgebliche Zeitpunkt für die Beurteilung der Rechtswidrigkeit eines Verwaltungsaktes im Verwaltungsprozess? Naja, also wenn es der letzte Tag der mündlichen Verhandlung ist jedenfalls, dann hat man immer ein großes Problem bei Parteiverbotsverfahren, weil Parteiverbotsverfahren halt tatsächlich sehr, sehr langsame Verfahren sind. Das ist, glaube ich, ganz klar. Das ist auch nicht zu verhindern. Und weil diese Langsamkeit in der Tat auch dazu führt, dass die Volatilität des politischen Prozesses eigentlich nicht eingepreist werden kann. Man beschäftigt sich mit einem politischen Wesen, das irgendwie ganz anders aussieht in dem Augenblick, in dem die Entscheidung getroffen wird. Erstmal Unbeliebtheit beim Gericht, Scheitern an prozessualen Voraussetzungen, Erfahrung mit der großen Umständlichkeit des Verfahrens und sozusagen nochmal, und da komme ich jetzt im zweiten Punkt zu, Erfahrung damit, dass die Maßstäbe, die sozusagen angewendet werden auf das Verfahren, sich auch verändern können und dass sich sogar beides verändern kann, nicht wahr? Wenn Sie ein Verfahren anstrengen, das 4 Jahre dauert und wo die letzte relevante Entscheidung 50 Jahre alt ist, wie das beim zweiten NPD-Verbotsverfahren war. Aber im ersten NPD-Verbotsverfahren hat das Gericht ja gar nichts gesagt zu den Maßstäben des Parteiverbots. Es hat ja einfach nur das Verfahren eingestellt. Dann haben Sie natürlich immer ein gewaltiges Problem. Ne? Also dann wissen Sie, dass Sie mit einem sehr alten Rechtsstand einen sozusagen sehr wandelbaren Sachverhalt behandeln müssen. Okay, Tatbestand. Was steht da nun drin und was ist sozusagen, wie löst man die Frage? Erstmal ist, glaube ich, wichtig zu sehen, dass Artikel 21 Absatz 2 Grundgesetz einfach in einen Kontext gehört mit 2 anderen Normen, nicht wahr, die man dann sozusagen als wehrhafte Demokratie bezeichnet, nämlich mit dem Verbot von Vereinen in Artikel 9 Grundgesetz und mit dem der Aberkennung von Grundrechten in Artikel 18 Grundgesetz. Und zu allen Artikeln hat das Bundesverfassungsgericht sich schon entschieden. Und wenn man sozusagen eine Gemeinsamkeit des Ganzen festhalten will, dann besteht die Gemeinsamkeit halt erstmal darin, dass diese Maßnahmen alle so ausgestaltet sind, dass sie keine Gesinnung als solche verbieten, sondern dass sie irgendwie Gesinnungen verbieten, die nach außen treten und in irgendeiner Weise Handlungsbezug haben. Also eine Partei kann nicht verboten werden, ich komme darauf zurück, wenn sie bloß eine verfassungsfeindliche Gesinnung hat, vielleicht wäre sie dann auch keine Partei, das werden wir gleich nochmal uns angucken. Ein Verein kann nicht verboten werden, wenn er nichts macht. Eine Person können die Grundrechte nicht anerkannt werden, wenn sie mit ihrer Meinungsfreiheit in einem bestimmten Maß von Aggressivität irgendwie kommunizieren. Das ist erstmal die Idee. Und die Idee ist natürlich der Tatsache geschuldet, und das ist, glaube ich, der Kern, die Kernpointe der ganzen Regelung der werfenden Demokratie, und das ist auch das Kernproblem, auch das legitimatorische Kernproblem, der Tatsache geschuldet, dass das, was wir da machen, wenn wir eine Partei verbieten, wenn wir einen Verein verbieten oder wenn wir einer Person Grundrechte aberkennen, etwas ist, in dem wir im Prinzip legales Handeln sanktionieren. Das ist eigentlich der, wenn man so will, illiberale Übergriff solcher Verfahren in die eigene Rechtsordnung. Denn was immer Parteien machen, ich werde das gleich noch ein bisschen ausführen, es ist eigentlich erstmal als solches legal. Es ist kein strafbares Handeln, es ist kein rechtswidriges Handeln verlangt, damit eine Partei verboten wird. Sondern es ist etwas, was offensichtlich irgendwie Legalität in Illegalität überführen würde, aber diese Überführung hat noch gar nicht stattgefunden. Das heißt, es geht um Gesinnung und Handlung. Und Gesinnung und Handlung, kann man sagen, sind eigentlich auch die zwei Kernelemente des Tatbestandes des Artikel 21. Die zwei großen Fragen: Gibt es sowas wie eine verfassungsgleiche Gesinnung und wie wird die eigentlich auf die Straße gebracht, wie wird die eigentlich realisiert und was ist eigentlich, welche Art von Realisierung brauchen wir dazu eigentlich? Der erste Punkt, die Gesinnung, wird jedenfalls für innerstaatliche Fragen, ich werde jetzt mal nicht zur Außenpolitik sagen, wo das ganz interessant ist, gerade jetzt auch aktuell, mit der berühmten Formel der freiheitlichen demokratischen Grundordnung gefasst. Und wenn man sich daran so ein bisschen rantastet, wird man sehen, naja, was kann die freiheitlich demokratische Grundordnung bedeuten? Naja, sie bedeutet auf jeden Fall irgendwas, was von 79 Absatz 3 Grundgesetz geschützt werden muss. Denn sonst würde das systematisch nicht klappen. Eine Partei muss sich auch dafür aussprechen können, die Verfassung zu ändern. Also kann es eigentlich nur um die Grenzen der Verfassungsänderung geben. Und innerhalb dieses Kerns wird dann sogar nochmal ein Kern definiert, den das Gericht dann sozusagen rezipiert, wenn es von der freiheitlichen demokratischen Grundordnung redet. Und dieser Kern muss irgendwas zu tun haben mit dem normativen Entscheidung für ein bestimmtes politisches System. Es ist ganz interessant zu sehen, dass in diesen ganzen Definitionen, auch in den Definitionen im Strafrecht im Übrigen, die Verfassungsschutz betreiben, bestimmte Elemente des 79 Absatz 3 eigentlich nie vorkommen. Es kommt nie der Sozialstaat vor. Da könnte man sich ja fragen, warum eigentlich nicht? Warum ist es nicht auch verfassungsfeindlich, den Sozialstaat abschaffen zu wollen? Also, finde ich eine interessante Frage. Habe ich noch nie eine Antwort darauf gehört. Ich habe noch nicht mal das Problem irgendwo jemals beschrieben gesehen, aber es ist bemerkenswert. Es kommt auch nie der Föderalismus vor, interessanterweise. Also man kann zwar den Zentralstaat aus anderen Gründen wahrscheinlich nicht einführen, aber dass man für den Zentralstaat eintritt, ist offensichtlich nicht Teil des politischen Kerns dessen, was wir sozusagen als freie demokratische Grundordnung in Artikel 21 schützen wollen. Was jetzt aber geschützt wird, nun, das ist etwas, und das ist natürlich mit das interessanteste Element des neuen NPD-Urteils, das ist im KPD-Urteil noch relativ, als ein ziemlicher Gemischtwarenladen, so eine Aufzählung des ganzen Regierungssystems und so weiter, sagen, relativ breit und ein bisschen unsortiert geordnet worden. Und hier hat sich das Bundesverfassungsgericht dann in der neueren Entscheidung tatsächlich die Mühe gemacht, aus einem Systematisierungs-, vielleicht auch einem Handhabungsbedarf heraus, irgendwie sowas wie einen Kern des Kerns nochmal systematisch zu formulieren. Und der Kern des Kerns, den es systematisch formuliert, ist etwas, was durchaus theoretisch anspruchsvoll ist, über das man auch theoretisch auch mal streiten könnte, aber dass das erstmal da so steht, als irgendwie dann auch positiviert vom Gericht, zu sagen, es gibt einen Zusammenhang eigentlich zwischen Menschenwürde und demokratischer Selbstbestimmung und eine Ordnung, die nicht darauf aufgebaut ist, die freie Gleichheit ihrer Zugehörigen anzuerkennen, sondern die bestimmte Teile davon ausschließt, sei es dadurch, dass sie ihnen Rechte aberkennt, sei es dadurch, dass sie es nicht ermöglicht, dass sie Teil des Staatsvolks werden. Eine solche Ordnung ist erstmal im Kern eine, die sagen, gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung verstößt. Das ist nicht das Einzige, was Sie zu dem Begriff sagen. Sie sagen dann doch noch relativ viel, aber es ist vielleicht doch so ein bisschen das Zentrale. Und wenn man das politisch ummünzt und wenn man das sieht, wie das also auf die NPD abgewendet wurde, dann hat das erstmal sehr viel damit zu tun, zu sagen, mit dem von der NPD benutzten, aber ja auch immer noch ziemlich kuranten Versuch zu tun, sozusagen den Begriff des Staatsvolks eigentlich oder den Begriff des deutschen Volkes irgendwie zu doppeln, zu sagen, naja, das Staatsvolk ist erstmal die Summe aller Staatsangehörigen, die wir irgendwie in einem Verfahren, sei es durch Geburt, sei es durch Einbürgerung, sich konstituiert hat. Aber darüber hinaus gibt es auch einen anderen Volksbegriff. Es gibt den Volksbegriff der Leute, die irgendwie sonst wieder zugehören, weil sie ja hier geboren wurden, weil sie irgendwie die deutsche Geschichte teilen, weil sie irgendwie weiß sind vielleicht oder sonst was, nicht wahr? Diese Doppelung des Staatsbegriffs in einen formalisierten, durch Recht konstituierten, rechtlich konstruierten, im Staatsangehörigkeitsrecht irgendwie wurzelten auf der einen Seite und auf der anderen Seite in einen irgendwie ja vielleicht kulturalistischen, vielleicht sogar ethnischen, vielleicht rassistischen, und ich würde persönlich denken, dass man das nicht auseinanderhalten kann, dass tatsächlich auch ein realistischer Volksbegriff eigentlich unweigerlich irgendwie zu einem rassistischen führt, aber das ist jetzt mal meine Privatmeinung. Diese Doppelung ist eigentlich das Problem. Und das Problem äußert sich dann daran, dass man halt Leuten sagt, naja, du bist kein Deutscher, obwohl du einen Pass hast. Oder dass man sagt, diese Leute können nie Deutsche werden. Oder indem man, das war bei der NPD relativ handlich zu sehen, sagen, mit bestimmten relativ aggressiven Formen der Publikation, Leuten sozusagen eben einfach das als Mangel abspricht, weil sie, keine Ahnung was, nicht wahr, irgendwie aus Asien kamen oder sonst irgendwas. Diese Doppelung des Volksbegriffs ist vielleicht tatsächlich in gewisser Weise die zentrale Schnittmenge auch aus Sicht des Gerichts zwischen Menschenwürde und Demokratie. Nicht so, dass alle Menschen sagen wählen dürfen, dass alle Menschen Staatsangehörige wären, aber schon so, dass man sagen muss, erstens mal, alle Staatsangehörigen sind Staatsangehörige und können das auch bleiben, egal welcher Herkunft sie sind, sozusagen, ist es eine genuin rechtlich vermittelte, das ist keine kulturell, keine rassisch, keine ethnisch vermittelte Eigenschaft, sondern eine genuin rechtlich vermittelte Eigenschaft, Staatsangehörige zu sein. Erstens. Und zweitens, es muss potenziell auch die Möglichkeit für alle geben, Staatsangehörige zu werden. Jedenfalls, und diese Möglichkeit realisiert sich in der Rechtsordnung jedenfalls darin, dass sie alle Grundrechtsträger sind. Dass sozusagen alle Menschen Träger von Rechten und Pflichten sind unter dem Grundgesetz. Eine Möglichkeit, die in der Tat ausgeschlossen war oder die sozusagen sehr stark in Zweifel gezogen wurde von der NPD. Und was man dann so sieht, sind natürlich sowas wie, ja, Rückführungsprogramme für Eingebürgerte und solche, sagen, Deportationsfantasien, die man tatsächlich in der NPD Propaganda auch ganz gut erkennen könnte. Das ist also im Grunde erstmal der Kern des Kerns. Und dann kann man sich überlegen, gibt es da noch andere Sachen? Ich will mal zwei nennen, die schon schwieriger zu begründen sind, wo man auch sieht, die Entscheidung, die windet sich da so ein bisschen. Das eine ist im Grunde so eine, sagen wir mal, sehr, sehr verschärfte Form von Parlamentarismus und Parlamentskritik. Das ist nicht so ganz einfach zu begründen, wenn man sagen wird, naja, Präsidialsysteme gibt es irgendwie auch und naja, die haben aber auch ein Parlament. Also irgendwie wird das angedeutet, das wird nicht so ganz ausgeführt, aber irgendwie die Vorstellung, dass man sozusagen nur noch rein plebiszitäre Strukturen hat, scheint dem Gericht jedenfalls auch ein Problem aufzuwerfen, auch wenn es das nicht so ganz ausführt. Und die andere Seite, die, glaube ich, praktisch relativ bedeutsam werden könnte nochmal, zu denen das Gericht auch ausdeutet, ist natürlich schon auch sowas wie die Anerkennung des Gewaltmonopols des Staates, weil man natürlich eigentlich sagen wird, in dem Augenblick, wo man das Gewaltmonopol des Staates nicht mehr anerkennt, erkennt man die Rechtsordnung auch nicht mehr als die dominante normative Kraft an. Also wenn man sagt, der Staat, da geht es, glaube ich, tatsächlich nicht darum, dass sozusagen die Polizei alles durchsetzt, sondern geht es darum zu sagen, naja, am Ende kann man eine Rechtsordnung nur dann erkennen, wenn man sozusagen die von der Rechtsordnung selber eingesetzte Durchsetzungsinstanz für die legitime Durchsetzungsinstanz hält. Und wenn man das nicht tut, dann nimmt man eigentlich an dem Spiel der Rechtsordnung auch nicht mehr teil. Dann steigt man irgendwie aus, dann ist man eigentlich auch nicht mehr Teil der politischen Ordnung, die sozusagen mit der Figur der freiheitlich-demokratischen Grundordnung geschützt wird. Das sind so ein bisschen die Figuren. Und das war bei der NPD dann doch auch nicht ganz so schwierig, weil das Programm sozusagen relativ offen solche Dinge formuliert hat, weil es da auch Material gab, das sozusagen wirklich sehr offiziell war, Selbstbeschreibung der Partei in offiziellen Dokumenten, die veröffentlicht wurden. Das war jetzt nicht so ein ganz großes Kunststück, würde ich sagen, nachzuweisen, dass das diese Standards nicht genügen würde. Vielleicht schwieriger, und das ist der zweite Punkt, war die Frage, was verlangen wir denn eigentlich außerdem, um eine Partei verbieten zu können? Und das heißt irgendwie im Grundgesetz darauf ausgehen, ich werde darauf ausgehen, die freiheitlich-demokratische Grundordnung aufzuheben, aber was ist denn eigentlich dieses darauf ausgehen? Und das ist insofern eine schwierige Frage, weil man das Gefühl hat, naja, auf der einen Seite, wie ich gesagt habe, ist ein bisschen der Clou an der werfenden Demokratie, dass sie auch eigentlich legales Verhalten beobachtet. Das ist auch die Gefahr eines Missbrauchs. Und solche Missbrüche haben wir erlebt, da komme ich auch gleich noch drauf zurück. Natürlich auch in der Bundesrepublik. Also zu sagen, Leute machen eigentlich das, was sie doch machen dürfen. Sie dürfen natürlich eine Partei gründen, sie dürfen sich politisch betätigen, sie dürfen ihre Meinung äußern, sie dürfen um Wählerstimmen werben. Das ist ja eigentlich das Ziel der ganzen Übung. Wenn man das dann sozusagen unter Verdacht stellt, stellt man legales Verhalten unter Verdacht. Also brauchen wir vielleicht ein bisschen mehr als bloße Gesinnung. Aber dann auf der anderen Seite zu fragen, naja, was verlangen wir denn mehr als bloße Gesinnung? Strafbares Handeln? Naja, das wird ja sowieso verfolgt. Handeln, das irgendwie Leute in Bedrängnis bringt, sehr schwer zu operationalisieren. Das Bundesverfassungsgericht des Jahres 1956 hat die Antwort darauf gegeben und gesagt, man bräuchte so etwas wie eine aggressiv-kämpferische Haltung. Okay, was ist eine aggressiv-kämpferische Haltung? Also in der mündlichen Verhandlung haben wir darum relativ stark gerungen zu sagen, naja, also vielleicht ein Verhalten, das irgendwie zurechenbar eine bestimmte Form von unfriedlichen Demonstrationen hat. Wir hatten diese ganzen Ausschreitungen in Sachsen gegenüber Migrantinnen und so, die teilweise auch durchaus sozusagen von der NPD, in die NPD ihre Finger drin hatte. Aber das ist schon ein sehr enges Kriterium, muss man tatsächlich sagen. Und wir wurden da relativ scharf befragt. Und ich weiß, also damals Richter Müller, ehemaliger saarländischer Ministerpräsident, der sagte, naja, also so ein Fackelzug vor so einem Einfamilienhaus, in dem der Bürgermeister wohnt, das sei doch irgendwie jetzt keine große Bedrohung, das hätte er selber auch erlebt ungefähr, dann könnte man jetzt nicht ein Verbotsverfahren drauf aufbauen. Und bis heute ist die Frage so ein bisschen umstritten. Gerade noch hat irgendwie ein Kollege die Fabi im Spiegel gesagt, naja, man bräuchte schon eine gewisse Form von Aggressivität, um eine Partei verbieten zu dürfen. Aber was heißt eigentlich Aggressivität? Und warum braucht man das eigentlich, wenn man nicht sagen kann, eine Partei, die in der perfekten PR-Kampagne, im freundlichsten Ton, sagen, mit einer super Medienstrategie uns alle in die Diktatur führt, warum ist die eigentlich so weniger verbietungswürdig als eine Partei, die das etwas ungelenker und aggressiver macht? Das ist mir jedenfalls unklar. Und es ist mir nicht nur so politisch unklar, es ist mir auch irgendwie juristisch unklar, weil man irgendwie kein Kriterium findet, mit dem man das aushebeln kann. Und interessanterweise hat das Gericht dann in der Entscheidung auch eigentlich darauf nicht mehr zurückgegriffen. Sondern hat gesagt, naja, was wir brauchen, ist irgendwie sowas wie ein Plan. Wir brauchen sozusagen irgendwie einen nachweisbaren Plan, dass die Partei die freiheitlich-demokratische Grundordnung abschaffen will. Und das muss jetzt auch nicht unbedingt so aufsehen, dass da so drüber steht, Plan zur Abschaffung der FDGO. Aber es muss schon so ausgehen, dass man sagt, die Programmatik, die ins Werk gesetzt wird, führt irgendwie dann doch zu diesem Ergebnis. Da kann man sich dann schon so ein bisschen fragen, ob das nicht eigentlich auch schon durch den Parteibegriff erfüllt ist, nicht? Weil wenn man so ein verfassungsfeindliches Ziel hat und wenn man eine Partei hat, und eine Partei ist ja eine voraussetzungsreiche Organisation, eine Partei muss handeln, muss bei Wahlen antreten, sonst ist man keine Partei im Sinne des Parteigesetzes, hat man dann nicht eigentlich schon alles? Weil die Partei ja immer planvoll handelt und Mehrheiten gewinnen will oder Stimmen gewinnen will. Wenn sie das nicht täte, würde sie nicht mehr den Parteibegriff unterfallen. Da gibt es sogar Rechtsprechung zu, so Halbparteien, so Vereine versucht wurden, mit dem Parteiverbotsverfahren anzugehen. Das hat das Gericht dann auch zu Recht abgelehnt. Also so richtig viel wirft das Kriterium tatsächlich nicht ab. Aber nichtsdestotrotz ist sozusagen der Stand der Dinge, dass man sagt, man braucht irgendwie sowas wie ein planvolles Verhalten zum Verbot der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Ist das alles? Nein. Das Dritte, was das Gericht erfunden hat, wirklich erfunden, auch ausdrücklich und im Gegensatz zur Rechtsprechung des fünften Bandes im KPD-Urteil, ist zu sagen, darüber hinaus brauchen wir so etwas, was das Gericht als Potentialität bezeichnet hat. Und das ist genau das, an dem das NPD-Verbot dann auch gescheitert ist, zu sagen, also, dass die Partei muss in dem Zustand, in dem sie verboten werden soll, irgendwie die Möglichkeit haben, auf das politische Leben einen relevanten Einfluss zu haben. Und wenn sie das nicht hat, dann ist sie in gewisser Weise zu irrelevant, um verboten werden zu können. Das ist ganz ausdrücklich anders als im KPD-Urteil, wo das Gericht gesagt hat, auch wenn nach menschlichem Ermessen diese Partei niemals politische Macht haben wird, kann sie doch verboten werden. Nach menschlichem Ermessen niemals. Das war eine sehr starke Formulierung, die ausdrücklich verworfen wurde vom Zweiten Senat in der letzten Entscheidung. Persönlich halte ich das für einen Fehler, nicht so sehr jetzt, weil wir das dann deswegen verloren haben, sondern eher, weil ich glaube, dass es einer gewissen, natürlich auch, aber, sondern eher, weil ich glaube, dass es einer gewissen Erfahrung mit der Volatilität politischer Prozesse und der Schnelligkeit politischer Prozesse, die in der Weimarer Republik relativ einfach zu quantifizieren ist, nicht gerecht wird. Und das habe ich mich auch gefragt, ob die Richterinnen und Richter das eigentlich wussten oder verarbeitet haben. Ich lese Ihnen einfach mal die drei Wahlergebnisse der NSDAP zwischen 1928 und 1932 vor. Und ich war also im September 1928 hatte die NSDAP 2,6% bei den Reichstagswahlen. Im September 1930 hatte sie 18,3% bei Reichstagswahlen. Und im Juni 1932 hatte sie 37,3% bei Reichstagswahlen. Das waren 4 Jahre. Und am Anfang der 4 Jahre war die NSDAP bei unter 3%. Das finde ich nötig zu einer gewissen Demut, was die Potenziale und die Vorhersehbarkeit der Entwicklung politischer Parteien angeht. Und auch wenn man keine Vergleiche ziehen soll und wenn man sagen, nichts wird, muss man sagen, naja, also die Erfahrung der Unvorhersehbarkeit ist vielleicht doch eine historische Lehre, die man auch in andere politische Systeme mitnehmen kann. Und die spricht dafür, dass das Kriterium der Potenzialität eigentlich eines ist, was das Gericht kognitiv überfordert, wenn ich es mal so nennen darf. Wir können eigentlich diese Potenz nicht kennen. Wir haben eigentlich nicht die Möglichkeit, das zu wissen. Was passiert zwischen 1928 und 1932? Naja, die Weltwirtschaftskrise. Nicht wahr? Also wir haben im Grunde auch, wir bräuchten eigentlich auch eine sehr gute, solide Vorhersage von so eintretenden Krisen. Und dass wir die nicht haben, das ist ja allen bekannt. Also da liegt, glaube ich, schon tatsächlich ein manifestes Problem. Ein Problem, was heute nicht mehr so relevant ist, aber was man grundsätzlich doch immer noch im Auge halten sollte. Also, Ideologie, Aktivität und dann Potentialität und das vierte, so ein bisschen im Hintergrund stehende, sagen materielle Problem ist dann, oder hat Probleme, aber die vierte Faktor, den man sagen, sich dann in Erinnerung rufen muss, ist die Präsenz des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Der spielte eine unglaublich große Rolle, gerade vor Beginn der Antragserhebung. Also es gab, wie gesagt, sehr große Kritik daran und das ist auch erstmal legitim, zu sagen, da ist irgendwas vielleicht undemokratisch dran, darüber können wir auch hinterher nochmal reden. An Versuchen, die NPD zu verbieten, auch von Leuten, die ganz untadelig sind. Und ich muss sagen, glücklich die Zeiten, die wir vor 10 Jahren noch hatten, als man ein NPD-Verbot kritisieren konnte, ohne unter Verdacht zu stellen. Das ist ja heute irgendwie alles ein bisschen anders geworden. So reine Verfahrenskritik ist ja doch in alle Richtungen mittlerweile politisch ein Problem geworden. Aber damals war das jedenfalls noch möglich. Und das zentrale juristische Argument tatsächlich, das da formuliert wurde, war tatsächlich die Präsenz des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs. Der Europäische Menschenrechtsgerichtshof hatte in der Tat eine ganz, auch wenn ich ein bisschen vergessen und nicht zu unterschätzende Bedeutung für den Verfassungsschutz gehabt. Der Europäische Menschenrechtsgerichtshof war es nämlich tatsächlich gewesen, der, und dann komme ich nochmal zum Beispiel von einem problematischen Anwenden der wehrhaften Demokratie, der eigentlich mit der Praxis der Verfassungstreueüberprüfung im öffentlichen Dienst Schluss gemacht hat. Wir hatten, wie Sie wissen, seit Anfang der 70er Jahre eigentlich sozusagen regelmäßige Verfahren, in denen Leute, die im öffentlichen Dienst aufgenommen wurden, auf ihre Verfassungstreue überprüft wurde. Und das wurde sozusagen relativ pauschal gemacht. Das wurde auch sozusagen unabhängig von der jeweiligen Funktion gemacht. Und es gibt dann also immer diese schönen Beispiele, der DKP-Briefträger, weil der nicht verbeamtet wird und solche Dinge kam, oder der Lokführer und so weiter, der kam da sozusagen vor. Und diese Verfahren sind vor deutschen Gerichten eigentlich immer verloren worden von den Betroffenen und wurden dann aber schließlich vom EGMR relativ kurz, also auch nicht viel Aufhebens eigentlich, dann sagen aufgehoben und dann wurde diese Praxis auch beendet. Das ist schon ganz schön bemerkenswert, weil man sagen muss, wir sind ja eine Rechtsordnung, die, wenn man es mit anderen Rechtsordnungen, jetzt Frankreich oder Großbritannien oder Belgien und so vergleicht, Österreich wäre auch ein Fall, wo die EGMR eigentlich relativ wenig Einfluss hat, weil wir eigentlich einen sehr ausgebauten Grundrechtsschutz haben und sehr viel Rechtsprechung. Es gibt gar nicht so viele Fälle, es gibt eine Menge, aber im Vergleich dann doch eher wenige, wo die Menschenrechtsgerichtshof sozusagen relevant interveniert. Und das war halt ein solcher. Und da ist es in der Tat so gewesen, dass weder das Bundesverfassungsgericht noch die Verwaltungsgerichte im Grunde mit der Praxis, die ja, wenn man so will, auch so ein bisschen am Parteiverbotsverfahren vorbei Verfassungsfeindlichkeit gegenüber Leuten instrumentalisiert hat, die auch nicht in sagen, verfassungsrechtlich oder funktional relevanten Bereichen, das waren ja keine Polizeibeamten oder das waren auch keine Verfassungsschutzagenten, sondern halt Lokomotivführer oder Postboten, tatsächlich hinein instrumentalisiert wurde. Das heißt, der EGMR war da und er spielte eine Rolle und er wurde dann eigentlich relativ deutlich auch ins Feld geführt als ein Argument gegen das NPD-Parteiverbotsverfahren. Das Argument lautete immer so, es gibt eine Menge an Rechtsprechung vom EGMR, die sich mit Parteiverboten beschäftigt. Es gibt auch einige Parteiverbote in Mitgliedstaaten der Konvention, die aufgehoben wurden. Und es ist eigentlich relativ klar, dass der EGMR, wenn er Parteiverbote anführt, einen Verhältnismäßigkeitstest anwendet. Und das Argument war zu sagen, dieser Verhältnismäßigkeitstest wäre eigentlich ein Test, der darauf hinauslaufen würde, zu fragen, ist eine Partei wie die NPD, ist es eigentlich ein geeignetes Mittel, sowas wie die NPD zu verbieten, wenn sie so klein ist, ist das nicht in gewisser Weise unproportional. Vielleicht zwei Sachen dazu. Das eine ist interessanterweise, ist das so ein bisschen im Potentialitätsargument dann wieder aufgenommen worden. Und es ist ganz interessant zu sehen, dass das Gericht, dass der zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts, glaube ich, tatsächlich irgendwie ungern sich seinen Prüfungsmaßstab vom EGMR in so einer kernstaatsrechtlichen Frage vorschreiben lassen wollte, aber auch ungern vom EGMR aufgehoben worden wäre, wenn es das nicht tut und im Grunde mit der Potentialität eine Verhältnismäßigkeitsfigur eingeführt hat, die sich als solche nicht zu erkennen gibt. Das ist die eine Beobachtung. Die zweite Beobachtung ist, dass ich persönlich glaube, nach der Lektüre der Rechtsprechung des EGMR, dass es kein einschlägiger Fall ist. Warum nicht? Weil alle Fälle, in denen der EGMR überhaupt erstmal geprüft hat, ob es ein Problem gibt, und das waren meistens Fälle, wo es um religiöse Parteien in säkularen Ordnungen geht, oder es waren Fälle, in denen es um Sezessionsparteien gibt, also was wie ITA-nahe Parteien oder Parteien, die irgendwie eine Abspaltung wollten. Nur in solchen Fällen hat das Gericht eigentlich die Verhältnismäßigkeit geprüft, in denen es tatsächlich ein demokratisches Anliegen der Partei gab. Während es ein paar relativ schmucklosen Dreizeilern in anderen Beschlüssen gesagt hat, naja, wenn die Partei sonst schon antidemokratisch ist, dann fangen wir gar nicht erst an zu prüfen. Das ist dann der Schutzbereich raus. Das ist nicht alle Ordnungen haben ja so eine sagen, etwas lasche Schutzbereichsprüfung, wie wir dann, die erstmal sagen, den Schutzbereich eröffnet und das Ganze auf der Verhältnismäßigkeitsebene beendet, sondern die haben, glaube ich, tatsächlich geguckt, erstmal ist das Ziel überhaupt da, und es ist relativ undenkbar gewesen, dass der Europäische Menschengerichtshof eine undemokratische Partei, das Verbot einer undemokratischen Partei aufgehoben hätte. Aber gut, das war so ein bisschen die Logik, die dahinter steht und die man zumindest im Kopf haben muss, wenn man sich sagen weiter damit beschäftigt. Okay, damit komme ich zum Ermessen und zum Verfahren. Drei Dinge sind beim Verfahren wichtig. Wir haben sie eigentlich schon angesprochen, aber sie müssen nochmal hervorgehoben werden. Das erste ist, das Verfahren ist ein Verfahren, das auf Antrag, das wissen Sie, von Bundestag, Bundesrat oder Bundesregierung betrieben werden kann. Und das heißt, die Weisheit dieser Regelung besteht darin zu sagen, das ist ein Verfahren, dem immer eine politische Entscheidung zugrunde liegen muss. Und das bedeutet auch, dass es ein Verfahren, das nicht allein nach juristischen Kriterien angeleiert werden muss, sondern ganz dezidiert nach Kriterien politischer Opportunität. Und das halte ich auch für völlig richtig. Das heißt, es geht nicht darum zu sagen, wir sind eine Ordnung, eine Partei verstößt gegen diese Ordnung, die Partei wird verboten, sondern es geht darum zu sagen, wir haben eine Ordnung, eine Partei verstößt gegen diese Ordnung, was ist die richtige politische Strategie gegen diese Partei? Und eine Möglichkeit ist es, ein Parteiverbotsverfahren anzustrengen, aber es ist halt auch nur eine Möglichkeit. Es gibt keine Pflicht dazu, das ist relativ unbestritten. Und es ist sozusagen auch klar, dass die Kriterien, nach denen man das anwendet, Kriterien sind, die politische Kriterien sind. Kriterien der Opportunität, in einem, wie ich finde, also auch durchaus positiven Sinne. Ich habe da überhaupt kein Problem mit. Wir haben es ja eigentlich nicht wirklich in so einem Sinne mit einem moralischen Verfassungsschutz zu tun, der sagt, naja, Menschenwürde, Demokratie und was da sozusagen noch in der freiheitlichen demokratischen Grundordnung geschützt wird, sind sozusagen absolute Werte. Und dieser absolute Werteschutz triggert in gewisser Weise ein Verfahren, das im Zweifelsfalle ein Parteiverbot ermöglicht. Sondern wir haben es mit einem Verfahren zu tun, in dem man erstmal gesagt wird, in dem es schon sowas gibt wie ein Primat der politischen Entscheidung. Zu sagen, also es kann auch ein Fehler sein. Also vielleicht sind die verfassungsfeindlich, aber wir tun uns keinen Gefallen damit, sie hier zu verbieten. Ich meine, vielleicht haben wir ein Problem mit deren Menschenwürdeverständnis, wahrscheinlich haben sie gar keins, aber die Entscheidung, sie verbieten zu lassen oder den Versuch zu unternehmen, sie verbieten zu lassen, muss eine Entscheidung sein, die ihrerseits auch einer politischen Logik folgt. Und das halte ich wirklich für absolut richtig. Also ich glaube, es gibt keinen reinen Raum der Normativität, in dem die Frage, wie man mit solchen Parteien umgeht, nicht auch eine sein muss, die irgendwie davon abhängt, was politisch möglich ist. Wenn man, so wie ein Gericht keine Rechtsordnung retten kann, so kann sozusagen eine Normhierarchie als solche nicht irgendwie uns vor dem Totalitarismus schützen. Man muss den Mumm haben vielleicht manchmal auch, manchmal ist es vielleicht auch umgekehrt, man muss es wagen, aber manchmal muss man auch sagen, die Weisheit haben, man muss manchmal den Mumm haben, es zu tun und manchmal die Weisheit haben, es zu lassen. Und das sind sozusagen, das ist eine Form politischer Prudenz, die man erstmal nicht verrechtlichen kann. Das ist das Erste. Das Zweite ist in der Tat, dass das Verfahren halt ein sehr sachverhaltslastiges Verfahren ist. Und das bedeutet, dass man in gewisser Weise einen Beweis antreten muss, ohne dass es so richtige Beweisregeln gibt. Das ist gar nicht so einfach. Und in dem zweiten NPD-Verbotsverfahren, mit dem diese Erfahrung jetzt gemacht haben, hat man sich dann erstmal auch damit beholfen zu sagen, naja, wir benutzen nur öffentliche Äußerungen. Wir benutzen eigentlich nur Äußerungen, von denen jeder nachgucken kann, die irgendwo stehen, wo auch ganz unzweifelhaft ist, wer sie geäußert hat. Und wir setzen im Grunde den Beweis der Verfassungsfeindlichkeit der Partei aus diesen öffentlichen Äußerungen zusammen. Damit haben wir das Beweisproblem so ein bisschen gelöst, weil so richtig werden die jetzt auch nicht behaupten können, sie hätten ihr eigenes Parteiprogramm nicht beschlossen. Das ist so ein bisschen okay. Also wir kommen in gewisser Weise da nicht in Beweisnot. Vielleicht kommen wir doch in Beweisnot, weil wir ganz bestimmte Sachen nicht wissen, die wir vielleicht hätten wissen können. Wir wissen nicht alles, vermute ich mal, über, sagen wir mal, die NPD und den NSU. Wenn wir das alles gewusst hätten, vielleicht wäre das anders ausgegangen. Also man kann diese Frage auch nochmal offen stellen, ob das sozusagen ein perfektes Verfahren ist. Aber jedenfalls ist es erstmal die einfachste Lösung. Aber so einfach ist die Lösung dann auch wieder nicht, weil auch wenn man mit offenen Quellen operiert, muss man ja erstmal sozusagen diesen Sachverhalt etablieren. Und das ist das, was ich sagen kann, um das schon mal zu vorwegzunehmen, wenn ich jetzt sozusagen heute über Diskussion über die Frage, ob man ein AfD-Verbotsverfahren anstrengen sollte, höre, dann habe ich eigentlich sozusagen diese Form von Sachverhaltsetablierung noch nicht so richtig gefunden. Man kann sich Äußerungen rausgreifen, die verfassungsfeindlich sind. Also einzelne Äußerungen alleine werden es jetzt nicht tun, sondern man braucht irgendwie natürlich eine zurechenbare, in gewisser Weise für die ganze Partei repräsentative, übergreifende, systematische, irgendwie von der Partei auch formalisierte Art von Doktrin, die irgendwie repräsentativ bleibt. Das zu organisieren ist erstmal eine Aufgabe, ist eine Aufgabe, sagen wir, einer Sachverhaltsermittlung, die nicht ganz einfach ist und von der ich auch glaube, jetzt mal völlig unabhängig von der Frage des Geheimen oder Nicht-Geheimen, dass sie wahrscheinlich nur von öffentlichen Stellen erledigt werden kann. Nicht? Man kann nicht einfach 30 Zeitungsausschnitte zusammenschnipseln und sagen, guck mal hier, wie böse die sind. Nicht? Man braucht in der Tat ein etabliertes Dossier, einen Sachverhalt darüber, was passiert ist. Und eins, das dann, und das ist, den Test haben wir, wie gesagt, noch gar nicht so richtig beschritten, weil wir ja im NPD-Verbotsverfahren nur mit offenen Quellen argumentiert haben, dann auch ein Sachverhalt, der dann auch sagen, es überlebt, dass er bestritten wird. Nicht? Wo dann vielleicht tatsächlich jemand sagt, na, das stimmt aber so gar nicht, das stimmt so gar nicht, das ist alles gefälscht, was ihr gemacht habt. Oder so. Woher wisst ihr das eigentlich? Nicht? Also das ist tatsächlich ein massives Problem. Und das ist sozusagen ein Problem, was man bei aller Berechtigung, finde ich, bürgerschaftlicher Intuition im allgemeinen politischen Bereich, also einem Gefühl dafür, was man so für verfassungswidrig hält und was nicht, und dass man sich auch als Bürgerinnen und Bürger auch bewahren sollte, sich darüber ein Urteil zu bilden, ob etwas irgendwie undemokratisch, antidemokratisch, menschenrechtswidrig, menschenwürdemäßig oder rassistisch oder sexistisch oder sonst was ist. Also das soll man pflegen und hegen und darüber nachdenken. Aber was sozusagen in einem systemischen Verfahren, das eine Partei verbietet, halt nicht hinreichend ist. Nicht? Sondern da braucht man irgendwie tatsächlich halt eine übergreifende Etablierung eines Sachverhalts. Naja, und dann braucht man drittens halt, darüber habe ich schon geredet, auch nochmal das rechtsstaatliche Verfahren. Und das rechtsstaatliche Verfahren heißt halt, wie gesagt, vor allem erstmal, dass die interne Beobachtung mit verdeckten Quellen, mit verdeckten Maßnahmen, also nicht mit V-Leuten, aber vielleicht auch mit Abhören und diesen ganzen, sagen, diesen berühmten nachrichtendienstlichen Mitteln beschränkt werden muss, dass der Vorstand keine V-Leute mehr haben darf. So ganz genau wissen wir das, glaube ich, auch noch gar nicht, wie wir diese Regeln da machen müssen, dass man wahrscheinlich auch bestimmte Äußerungen nicht wirklich mehr überwachen darf, wenn das Verfahren begonnen hat. Etwa dann, wenn über die Verteidigungsstrategie der Partei geredet wird. Das ist sicherlich out of reach. Man kann nicht eine Partei mit einem Verbotsverfahren konfrontieren, die nimmt sich dann einen Anwalt und wenn sie darüber redet, wie sie sich verteidigt, wird sie dabei abgehört. Das geht halt nicht. Ne? Das ist dann kein rechtsstaatliches Verfahren mehr. Also man sieht daran, das ist sehr anspruchsvoll und das ist auch insofern durchaus nicht ganz unproblematisch, weil die Nachrichtendienste, denke ich so, das ist immer so ein bisschen jedenfalls mein Eindruck, auch gerne, schon auch immer gerne wissen, was so läuft. Und in dem Augenblick, in dem man sozusagen sich daraus zurückzieht und diese Informationen verliert, um Parteiverbotsverfahren anzustrengen, natürlich irgendwie auch einen Kontrollverlust hat. Ob das jetzt eine gute Kontrolle ist, ob wir überhaupt Nachrichtendienste brauchen. Also diese ganzen Fragen der Legitimation des Verfassungsschutzes, die will ich jetzt gar nicht auftun. Aber wenn wir jetzt mal sagen, wir haben einen und da erfüllt er auch vielleicht eine Aufgabe, dann wird man im zweiten Schritt sagen, ja, also diese Aufgabe kann er in gewisser Weise dann halt nicht mehr erfüllen, wenn das Parteiverbotsverfahren in diese Phase tritt. Das ist einfach ein labiler Zustand. Also das ist ein Zustand, nochmal ein besonderer Zustand, in dem der Staat sich dann auch wieder zurückzieht, nachdem er vielleicht, und das haben wir ja in den Fall, das kann man ja zumindest über die AfD sagen, wir haben nachdienstliche Überwachung der AfD in manchen Landesverbänden, die jedenfalls von erstinstanzlichen verwaltungsgerichtlichen Entscheidungen auch abgesichert wurden, geprüft und für rechtmäßig befunden wurde. Und diese Art von Überwachung ist dann halt auf einmal nicht mehr in dieser Form möglich. Also, lange Rede, kurzer Sinn, wir brauchen irgendwie sowas wie eine politische Ermessensentscheidung, die mehr bietet als sozusagen nur so ein normatives Argument, auch vielleicht eine politisch-praktische Lösung in dem Verfahren sieht. Wir brauchen halt eine sehr anspruchsvolle Sachverhaltsaufbereitung und wir gehen dann sozusagen wieder einen Schritt zurück, wenn wir das machen, weil wir die nachrichtendienstliche Überwachung beziehungsweise den Einsatz von V-Leuten tatsächlich nicht mehr haben. Ja, so viel. Zum Schluss, Lage. Grundsätzlich ist es ja klar, dass Parteiverbotsverfahren ein demokratietheoretisches Problem darstellen. Und es ist auch klar, dass sozusagen der Eingriff von Regierungen, die selber durch Parteien getragen werden und getragen werden sollen, in den politischen Wettbewerb irgendwie eines besonderen Rechtfertigungsbedarfs benötigt. Das ist relativ klar. Es ist auch klar, und das ist mit dem Potentialitätskriterium des Bundesverfassungsgerichts nochmal so ein bisschen ganz dringend geworden, dass die Opportunität, also die Gelegenheit, eine Partei, von der wir vielleicht mal sicher sein können, dass sie verfassungsfeindlich ist, und das war bei der NPD, glaube ich, tatsächlich erstmal, das war dann erstmal nicht so schwierig, dass die Gelegenheit, das zu tun, offensichtlich ein sehr schmales Fenster bildet. Weil wir auf der einen Seite sehen, das Verfahren ist daran gescheitert, dass die Partei zu klein war und zu unbedeutend. Aber wenn die Partei eine gewisse Form von Bedeutung erreicht hat, dann ist im Grunde das demokratische Mandat, sich verbieten zu lassen, dann doch sehr, sehr schwach. Wenn sich das dann noch verbindet mit so anderen politischen Identitäten, in dem Fall der AfD, wäre das natürlich erstmal klar, dass die sagen, nicht mehr wirklich, aber doch immer noch eher auch eine Partei, sagen, ist die von die ostdeutsche Wählerinnen und Wähler anspricht. Dann hat man natürlich sozusagen nochmal so einen Faktor der Legitimation, sozusagen, da haben wir auf einmal sowas wie vielleicht eine westliche Parteienmehrheit gegen eine, sozusagen, im Osten erfolgreiche Partei. Das ist auch nochmal ein zusätzliches Problem. Führt das dazu, dass man das nicht machen soll? Dazu will ich erstmal gar nichts sagen. Ich glaube nur, dass wenn man es machen will, dass man es dann sozusagen in gewisser Weise nur machen kann als Ergebnis einer politischen Debatte, in der man öffentlich darüber redet und in der man im Grunde als Verfassungsorgan, das so einen Antrag stellt, Bundestag, Bundesrat, Bundesregierung, im Grunde offensiv erklärt, warum man das macht. Also man hat hier einen massiven Aufklärungsbedarf. Man kann nicht einfach so einen Schriftsatz schreiben lassen und nach Karlsruhe schicken und sagen und dann eine Pressemitteilung rausgeben. Sondern in gewisser Weise, wenn man das denn wollte, müsste man dafür werben. Man müsste es erklären, man müsste sagen, warum, wieso jetzt, wieso wie und so weiter und so fort. Also ich glaube, man kann sagen, der Vorbehalt, den das Verfahren hat, nämlich, dass sich ein Verfassungsorgan dafür entscheiden muss, es zu tun, ist halt ein Vorbehalt, wie ich gesagt habe, der politische Opportunität, der die Gelegenheit irgendwie hochhält und nicht total verregelt ist, aber der damit natürlich auch irgendwie einmal einer besonderen demokratischen Legitimation bedarf. Nicht? Und das heißt, eine demokratische Legitimation, die sich nicht daran erschöpft, dass man sagt, wir sind ja gewählt, wir sind ein Amt, ich bin halt irgendwie jetzt in der Bundesregierung oder im Bundesrat, sondern die darüber hinaus für diesen Fall dieses Antrags nochmal genau erklärt, warum eigentlich und was eigentlich das demokratische Mandat, warum das demokratische Mandat das in diesem konkreten Fall rechtfertigt. Also ohne so eine Form von öffentlicher Erklärung, ohne so eine Form von sozusagen Plausibilisierung im Prozess, glaube ich, ist es sehr schwierig, sowas zu machen. Fällt es dann auch irgendwie wieder drauf zurück. Das ist, glaube ich, der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass man, glaube ich, schon sagen kann, dass es schwierig werden wird, im Umgang mit der AfD so zu verfahren, dass man sich nur auf offene Quellen bezieht. Ich glaube, dass man sagen kann, also es gibt die Programmatik der AfD ist ganz, ganz anders als jetzt die andere. Es ist keine, also die Programmatik macht jetzt erstmal keinen rechtsextremistischen Eindruck, würde ich erstmal so sehen, sondern man muss sich das zusammenklauben und es ist nicht völlig klar, dass man das sozusagen mit offenen Mitteln kann. Das ist so eine vorläufige Beobachtung. Ich kann es im Grunde auch nicht beurteilen, man müsste halt mal so ein Dossier haben, aber so mein Eindruck ist, dass das schwierig wird und dass es damit auch nochmal ein ganz, ganz anderes Verfahren hat. Und das Dritte ist natürlich, dass wir im Moment, wenn wir sehen, dass das Ganze ja auch nochmal föderal vielleicht ausdifferenziert ist, dass da vielleicht auch unterschiedliche Arten von politischer Orientierung in verschiedenen Landesverbänden sind, wir natürlich auch sehen, dass die Landesämter für Verfassungsschutz damit unterschiedlich umgehen. Also das Landesamt in Thüringen hat die AfD zum Verdachtsfall erklärt, das Landesamt in Sachsen zum Beispiel nicht. Das hat bestimmt auch politische Gründe und das will ich gar nicht hier als desavouierend oder irgendwie so kritisch sagen. Es gibt unterschiedlichen Umgang damit, auch unterschiedlichen Umgang mit dem Instrument des Verfassungsschutzes und mit dem Instrument der Überwachung. Das ist auch richtig so. Verfassungsschutzämter sind Innenministerien unterworfen und sind politisch überwacht. Das ist ihre demokratische Legitimation. Die Vorstellung, dass man Landesämter unabhängig oder dass man Verfassungsschutzämter unabhängig machen würde von politischer Kontrolle, ist mir eher unheimlich. Aber wenn man das hat, dann hat man halt auch die Tatsache, dass verschiedene Arten von Landesinnenministerien das anders beurteilen und unterschiedlich darüber entscheiden. Das ist dann irgendwie der Preis der demokratischen Legitimation. Und auch damit muss man irgendwie umgehen. Naja, und wenn man das alles erstmal so hat und wenn man sieht, das ist schon alles nicht so ganz einfach, dann muss man zum Schluss natürlich sich nochmal die Frage stellen, wozu überhaupt? Und das wozu ist einfach eine Frage, von der ich sagen würde, die sollte man vielleicht gerade im Moment auch nochmal so im Kontext mit ganz vielen, ja, anderen Diskussionen, die wir so führen, über Einschränkung politischer Freiheit nochmal einfach auch sich angucken. Ich kann sagen, also das Standardargument gegen Parteiverbotsverfahren heißt immer, naja, dann wird es verboten und dann kommen sie aber irgendwie anders wieder. Dann sind sie am nächsten Tag wieder da und machen es irgendwie anders. Das halte ich aus zwei Gründen für nicht so ein ganz starkes Argument. Das erste Argument ist, dass es tatsächlich gar nicht so einfach ist, eine Partei zu organisieren. Also es ist schon immer sehr, sehr aufwendig. Man hat nicht am nächsten Tag eine neue Partei. Also man kann nicht sagen, dass es nichts bringt. Und wenn das Argument stimmen würde, dann wäre es eigentlich ein Argument, dass jedes Versammlungsverbot ad absurdum führen würde. Es ist viel einfacher, sofort die nächste Versammlung zu machen, als eine neue Partei zu gründen. Also das leuchtet mir nicht so richtig ein. Und es leuchtet mir aus dem zweiten Grund auch nicht ein, der daran liegt, dass man halt auch sagen muss, naja, solche Normen haben natürlich immer auch einen symbolischen Gehalt, aber der symbolische Gehalt ist halt kein trivialer. Also zu sagen, diese Art von Partei ist mit dem, was die Mütter und Väter des Grundgesetzes als freiheitlich-demokratische Grundordnung verstanden haben, nicht zu vereinbaren, ist halt ein normatives Statement, das auch dann einen Wert hat, wenn die Praxis, die dem entspricht, nicht sofort abbricht. Also natürlich bekehrt ein verfassungsgerichtliches Urteil, das eine Partei verbietet, die Parteimitglieder nicht zu guten Demokraten. Aber es ist doch sozusagen erstmal eine autoritative Äußerung der Ordnung selbst darüber, wer sie ist, wie sie ist, was sie ist, welches ihre normativen Grundlagen sind. Und das scheint mir schon ein Wert für sich zu sein, der wie gesagt auch nicht der einzige ist, aber der doch irgendwie nicht ganz trivial ist. Das heißt, der Gewinn, den man aus solchen Verfahren hat, ist sicherlich möglicherweise politischer, sicherlich einer sozusagen der Selbstorientierung der Gesellschaft. Aber es ist ein Gewinn, den man sozusagen sehr, sehr schwer bekommt und den man relativ teuer erkaufen wird und den man sich jedenfalls im Ergebnis gut überlegen muss. Wenn man ihn haben will, hat man sehr viele Hindernisse zu überwinden und das Überwinden dieser Hindernisse alleine wird sicherlich auch andere Formen und neue Formen von politischen Problemen erzeugen. Vielen Dank.
Soweit also die Überlegungen des Rechtswissenschaftlers Christoph Möllers zu Parteiverbotsverfahren generell und zu den Aussichten für ein eventuelles Verbotsverfahren gegen die AfD. Er hat's ja eingangs gesagt, Antworten im Sinne von klar, so und so geht das mit einem Parteiverbotsverfahren oder hat gar keinen Sinn, so ein Unterfangen, solche Aussagen bringt dieser Vortrag nicht. Aber er zeigt auf, wie umfassend, wie aufwendig ein solches Verfahren wäre und wie sehr es davon abhänge, dass die politischen Akteurinnen und Akteure sich auf ein solches Verfahren einigen und es in Richtung Öffentlichkeit erklären, vielleicht auch über Legislaturperioden hinweg. Diesen seinen Vortrag mit dem Titel »Rechtliche und politische Bedingungen eines Parteiverbotsverfahrens« hat Christoph Möllers am 23. November 2023 gehalten an der Humboldt-Universität zu Berlin im Rahmen der Ringvorlesung »Rechtsextremismus und Justiz«. Online bei uns findet ihr auch andere Vorträge von ihm. Wir hatten ihn auch schon mehrere Male zu Gast im Hörsaal, zu artverwandten Themen und auch zu ganz anderen. Wenn ihr komplizierte, widersprüchliche Sachverhalte mögt, könnte ich euch aber auch diesen hier sehr empfehlen.
Tierhaltung und Fleisch letztlich, ja, das klingt furchtbar, aber sie sind der Motor der Zivilisationsentwicklung. Sozialer Aufstieg in den frühen Hochkulturen bedeutet vor allem Zugriff auf Fleisch. Vielleicht sind eben dann In-vitro-Fleisch oder Beyond Meat schon die Vorboten einer Post-Fleisch-Ära. Was darf der Mensch in einer Demokratie essen, wenn andere hungern? Stirbt Fleisch aus?
Der Kulturwissenschaftler Gunther Hirschfelder über Tier und Fleisch im 21. Jahrhundert. Findet ihr online bei uns oder in der DLF-Audiothek oder auf der Plattform eures geringsten Misstrauens. Ich bin Katja Weber. Danke, dass ihr so neugierig, so wissbegierig seid. Es ist wirklich eine Riesenfreude, diese Vorträge für euch zu suchen, zu finden und dann zu senden. Schönen Dank.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.